Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Warum der Gottesdienst eine gefährliche Sache ist, so lautet die Überschrift über die heutige Predigt. Und ich vermute, du bist heute sehr entspannt zum Gottesdienst gekommen. Vielleicht etwas müde, vielleicht mit dem Kopf noch etwas beim Frühstück oder schon bei den Aufgaben der nächsten Woche. Aber ich vermute, dass du heute nicht mit Angst gekommen bist. Vielleicht auch kein mulmiges Gefühl im Bauch, kein Gedanke daran, dass es gefährlich für dich sein könnte heute. Das wäre vermutlich auch ungewöhnlich, zumindest mal für uns hier. In Ländern wie China, Nordkorea kann es tatsächlich gefährlich sein, sich zu einem Gottesdienst zu versammeln. Da ist die Bedrohung tatsächlich real. Ja, Überwachung, Verhaftung, Repressionen. Bei uns hier im Westen, in einer freien Gesellschaft, der Gottesdienst scheint doch das Harmloseste zu sein, was man tun kann an einem Sonntag, oder? Und genau das stellt der Psalm 50 in Frage. Er zeigt, Gottesdienst ist auch für dich eine gefährliche Sache. Wir hören auf Gottes lebendiges Wort und lesen Psalm 50. Wir lesen das vollständige Kapitel. Psalm 50. Ein Psalm Asafs. Der Mächtige, Gott, der Herr, er redet und ruft die Erde vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang. Aus Zion, der Schönheit Vollendung, erscheint Gott im Lichtglanz. Unser Gott kommt und schweigt nicht. Verzehrendes Feuer geht vor ihm her und rings um ihn stürmt es gewaltig. Er ruft dem Himmel droben zu und der Erde, damit er sein Volk richte. Versammelt mir meine Getreuen, die den Bund mit mir schlossen über dem Opfer. Und der Himmel verkündet seine Gerechtigkeit, dass Gott selbst Richter ist. Selah. Höre, mein Volk, so will ich reden. Israel, ich lege gegen dich Zeugnis ab. Ich bin Gott, dein Gott. Deiner Opfer wegen will ich dich nicht tadeln. Sind doch deine Brandopfer stets vor mir. Ich will keinen Stier aus deinem Haus nehmen, keine Böcke aus deinen Hürden. Denn mir gehören alle Tiere des Waldes, das Vieh auf 1000 Bergen. Ich kenne alle Vögel auf den Bergen. Und was sich auf dem Feld trägt, ist mir bekannt. Wenn ich hungrig wäre, so würde ich es dir nicht sagen. Denn mir gehört der Erdkreis und was ihn erfüllt. Sollte ich etwas Stierfleisch essen oder Blut von Böcken trinken? Opfere Gott Dank und erfülle dem Höchsten deine Gelübde. Und rufe mich an am Tag der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Zu dem Gottlosen aber spricht Gott, was zählst du meine Satzungen auf und nimmst meinen Bund in deinen Mund? Da du doch Zucht hast und meine Worte verwirrst. Siehst du einen Dieb? So freundest du dich mit ihm an, und mit Ehebrechern hast du Gemeinschaft. Deinen Mund lässt du Böses reden, und deine Zunge knüpft Betrug. Du sitzt da und redest gegen deinen Bruder, den Sohn deiner Mutter verleumdest du. Das hast du getan, und ich habe geschwiegen. Da meintest du, ich sei gleich wie du. Aber ich will dich zurechtweisen und es dir vor Augen stellen. Seht doch ein, die ihr Gott vergesst, damit ich nicht hinwegraffe und keiner rettet. Wer Dank opfert, der ehrt mich. Und wer seinen Weg recht ausrichtet, dem zeige ich das Heil Gottes. Vielleicht kommen dem einen oder anderen ein paar Zeilen in diesem Psalm bekannt vor. Nicht, weil wir das gerade eben schon gesungen haben, sondern weil hier die Telefonnummer Gottes versteckt ist. Habt ihr schon mal gehört, aus der Kinderstunde vielleicht? Gottes Telefonnummer ist 5015, Psalm 50, Vers 15. Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. So eine wunderbare Zusage Gottes, oder? Aber wenn wir diesen einen Vers jetzt in diesem ganzen Psalm sehen, dann stellen wir fest, irgendwie hat dieser ganze Psalm einen anderen Ton als so eine freudige Rufnummer, oder? Der Psalm scheint sogar irgendwie anders zu sein als andere Psalmen. Weil der Unterschied ist der, während viele Psalmen ja eigentlich Worte von Menschen an Gott sind, spricht hier Gott zu den Menschen. Asaf wird hier ja als Autor angegeben, aber doch bekommt Gottes Stimme hier in wörtlichen Zitaten sehr viel Raum. Kurz zu Asaf. Asaf war ein Musikleiter, ein Gottesdienstleiter, kann man sagen, zur Zeit von König David, war auch als Prophet bekannt. Seine Nachkommen, auch, also Nachkommen von Asaf, sie waren auch Musikleiter, Gottesdienstleiter, die dienten aber zur Zeit des zweiten Tempels. Und wir haben die sogenannten Asafs-Psalmen in den Psalmen 73 bis 83. Vielleicht wurde dieser Psalm hier so separiert von den anderen, weil er einen anderen Charakter hat. Es gibt noch einen weiteren Unterschied von diesem Psalm, nämlich die Art von diesem Psalm. Jemand sagte, wenn dieser Psalm nicht hier in dem Psalmbuch insgesamt wäre, wo hätten wir ihn dann gefunden? In den prophetischen Büchern. Weil dieser Psalm ist ein Psalm, wo sich das Thema Gericht durchzieht. Gott wird als Richter dargestellt. Und wenn wir die prophetischen Bücher der Bibel kennen, da tritt Gott immer wieder als Richter auf. Okay, aber was ist hier eigentlich das Thema? Worüber wird eigentlich gerichtet? Und hier hilft es ein bisschen mal nach vorne zu blättern von diesem Psalm. Nämlich, dieser Psalm ist ein feierlicher Abschluss von einer Reihe von Pilgerpsalmen. Ja, Psalmen 42 und 43, da wird so die Sehnsucht nach Zion beschrieben. Psalm 46 und 48, die Freude von Zion, Jerusalem, der Ort, der Tempel, wo Gott wohnt. Schließlich die Ausstrahlung von Zion. Psalm 47 und Psalm 49. Und dann enden diese Pilgerpsalmen damit mit Psalm 50, mit so einer Gerichtsbotschaft. Dieser Psalm hinterfragt unsere Haltung zum Gottesdienst. Und genau das ist es, was einen Gottesdienst so gefährlich macht. Ich habe uns drei Punkte heute mitgebracht, warum der Gottesdienst für dich und für mich gefährlich werden kann. Nämlich zum einen, weil Gott deinen Gottesdienst genau beurteilt. Das sind die Verse 1 bis 6. Zweitens, weil Gott deinen Gottesdienst nicht benötigt. Das sind die Verse 7 bis 15. Und drittens, weil Gott deinen Gottesdienst trotzdem beansprucht. Und das sind die Verse 16 bis 23. Das sind drei Aspekte, mit denen Gott unsere eigenen Annahmen über den Gottesdienst hinterfragt. Erstens, weil Gott deinen Gottesdienst genau beurteilt. Und Psalm 50 beginnt ja schon mit einer Szene. Wir werden eigentlich so hineingeworfen in diese Szene. Wir müssen uns erstmal so ein bisschen orientieren. Wer sind eigentlich so die Beteiligten? Wer hat hier welche Rolle? Wir sind plötzlich im Gerichtssaal und fragen uns, was geht hier eigentlich vor? Man kann sagen, diese Gerichtsszene entfaltet sich so Stück für Stück. Wir hören, da kommt der Richter. Und es ist nicht irgendein Richter, es ist Gott selbst. Und er zieht ein, ja, mit Donner, mit Feuer und mit Sturm. Himmel und Erde werden sogar als Zeugen aufgerufen. Alles wirkt groß, feierlich, aber irgendwie auch bedrohlich. Und wenn Gott dein König ist, damals als Israelit, und du denkst, jetzt kommt Gott und er tritt als Richter auf, dann denkst du, na endlich wird aber auch Zeit, dass die Völker mal gerichtet werden. Und dann fragst du dich, sitzen sie tatsächlich auf der Anklagebank? Und dann hören wir immer die Stimme, da steht, höre mein Volk, ich rede, Israel, ich will dich ermahnen. Und hier ist Israel vielleicht verblüfft, weil sie feststellen muss, okay, nicht die Welt, nicht die Nationen, nicht all die Heiden sitzen auf der Anklagebank. Sie selbst sind es, nicht die Welt da draußen. Gottes eigene Volk steht hier im Mittelpunkt. Und was ist das Thema, worum geht es? Der Psalm gibt uns mehrere Hinweise, worum es geht. Es geht immer wieder um Opfer, um Dank, um Gelübde, um das, was wir, sein Volk, Gott bringen. Also um etwas, was wir heute Gottesdienst nennen würden. Auch wenn das Wort Gottesdienst in diesem Psalm selbst gar nicht vorkommt. Aber wer vielleicht eine Luther-Übersetzung verwendet, der würde feststellen, dass in der Luther-Übersetzung die Überschrift über diesen Psalm steht, der rechte Gottesdienst. Und ich denke, damit liegen sie gar nicht mal so falsch. Was ist eigentlich Gottesdienst? Was meinen wir darunter, wenn wir von Gottesdienst sprechen? Natürlich, jetzt eng betrachtet oder eng definiert, meinen wir natürlich die Versammlung der Heiligen, die Versammlung des Volkes Gottes, wie jetzt zum Beispiel hier heute am Sonntag, wo wir Lieder singen, wo wir Gebete sprechen, wo wir Gottes Wort empfangen, wo Gott zu uns spricht, wo wir Gottes Wort lesen. Kurz die versammelte Gemeinde vor Gott. Die Bibel kennt aber auch einen weiteren Begriff für den Gottesdienst. Und wir hatten ja in der Bibelstunde den Römerbrief durchgenommen. In Römer Kapitel 12, Vers 1 steht, dass unser ganzes Leben ein lebendiger Gottesdienst sein soll für Gott. Oder Jakobus schreibt zum Beispiel, dass wahrer Gottesdienst sich darin ausdrückt, die Bedürftigen zu besuchen, ihnen zu dienen. Und eben dieser Gottesdienst, ich würde sagen, sowohl der eng verstandene Gottesdienst, also hier heute, was wir jetzt gerade machen, als auch der weitere Gottesdienst, unser Leben, genau dieser Gottesdienst steht mit diesem Psalm auf dem Prüfstand. Und es beginnt damit, dass wir unseren Blick nicht auf uns richten, sondern den Blick auf den Ankläger richten. Und nicht nur den Ankläger, er ist gleichzeitig auch der Richter. Und es beginnt hier so, dass Gott vorgestellt wird, eigentlich mit drei Begriffen: der Mächtige, Gott, der Herr. Mehrmals werden Gottes Namen verwendet, um was deutlich zu machen, wie erhaben, mit welcher Autorität Gott hier auftritt. Er ist der Schöpfer, er ist der Herrscher über alle himmlische Wesen. Er ist Gott über die ganze Menschheit. Aber er ist auch Jahwe, er ist der Bundesgott, der sich seinem Volk offenbart hat, der sich seinem Volk gezeigt hat, der einen Bund geschlossen hat mit seinem Volk. Dann lesen wir in Vers 2, dass er aus Zion der Schönheit Vollendung erscheint, Gott im Lichtglanz. Dieser Gott ist herrlich. Ja, wir haben vorhin gesungen, er ist heilig, er ist herrlich. Und damals, ne, Zion galt als ein herrlicher Ort, wo der Tempel war, all dieses Gold, eine ganz besondere Atmosphäre. Und heute würden wir sagen, Gott wird wo sichtbar? Wo ist Gott gegenwärtig? In seiner Gemeinde. Und er kommt in Vers 3, er kommt und er schweigt eben nicht. Verzehrendes Feuer geht vor ihm her, rings um ihn stürmt es gewaltig. Wenn wir diese Worte lesen mit Sturm und mit Feuer, dann erinnert uns vielleicht das an einen Gottesdienst, der schon viel früher stattgefunden hat, nämlich 2. Mose Kapitel 19. Wir lesen immer wieder mal im Gottesdienst die 10 Gebote aus 2. Mose Kapitel 20. Aber davor hat Gott sein Volk am Berg Sinai versammelt und wollte seinem Volk begegnen. Und das geschah mit Donner und Sturm. Und es war ziemlich klar für die Israeliten, es ist gefährlich. Gott zu begegnen ist gefährlich. Und dann lesen wir in Vers 4, dass Gott den Himmel droben zuruft und der Erde, damit er sein Volk richte. Wir werden sehen, dass Himmel und Erde hinzugerufen werden als Zeugen. Das geschieht auch schon in den 5 Büchern Mose vorher. Himmel und Erde als Zeugen, als Geschworene. Man kann sagen, Himmel und Erde als Zeugen deshalb, weil sie niemals einen Blick von uns abwerden. Wir leben eigentlich ständig in der Gegenwart von Himmel und Erde. Das heißt, sie sind Zeugen, ein Stück weit auch gegen uns. Wir können uns vor ihnen nicht verbergen. Wir können dem Urteil nicht entkommen. Vers 6 macht klar, das Gericht von diesem Gott ist ein gerechtes Gericht. Es wird weder nötig noch möglich sein, irgendwie an ein höheres Gericht zu appellieren. Wenn wir mit diesem Urteil nicht einverstanden sind, kann man sagen, wir ziehen jetzt ja einfach mal in die nächste Runde. Geht nicht. Gott ist der höchste Richter. Und das Erschütternde an der ganzen Sache ist, dass Gott hier gegen sein eigenes Volk auftritt. Das machen die Verse 4 und 5 klar. Er ruft den Himmel drum zu und der Erde, damit er sein Volk richte. Versammelt mir meine Getreuen, die den Bund mit mir schlossen, über dem Opfer. Und wir sind vielleicht überrascht, dass Gott sich seinem Volk zuwendet, um es zu richten. Aber ich denke, wir sollten nicht überrascht sein, weil das Neue Testament bestätigt genau diese Perspektive. Wir hatten vor einigen Jahren den 1. Petrusbrief als Auslegungsreihe bei uns im Gottesdienst. Und dort warnt der Apostel Petrus in Kapitel 4, Vers 17 und erinnert das Volk daran, dass es Zeit ist, dass das Gericht am Haus Gottes beginnt. Wir können sagen, genauso wenig wie Gott vergisst all die Verheißungen, die er seinem Volk gibt, genauso vergisst Gott auch nicht all die Forderungen, die er seinem Volk gibt. Und wenn er, wie Psalm 50 hier berichtet, in einem warnenden Gericht kommt, dann ist das eine warnende Gnade, kann man sagen. Es ist Gnade, uns rechtzeitig zurechtzuweisen. Aber diese 6 Verse machen auch deutlich, in welcher Beziehung Gottes Gemeinde zur Welt steht. Ja, Gott spricht aus Zion, aus der Gemeinde heraus, aus der Mitte seiner Gemeinde. Und auch wenn die Gemeinde Gottes vor Gericht steht und die Welt, wenn man so will, zuschaut, ja, aber es muss auch etwas klar sein. Dieser Aufruf erinnert uns an die überragende Bedeutung der Gemeinde in jeder Generation. Es gibt keine wichtigere menschliche Institution, die wichtiger wäre als die christliche Gemeinde. Ich würde sagen, das Wohlergehen der gesamten Gesellschaft hängt von Gottes Segen ab durch seine Gemeinde. Und wie sollten wir darauf reagieren? Ihr habt vielleicht eben gemerkt, beim Vorlesen dieses Abschnitts habe ich bei Vers 6 tatsächlich das Selah vorgelesen, was vielleicht ein bisschen ungewöhnlich war für euch. Es ist nicht ganz klar und es wird diskutiert, was bedeutet dieses Selah eigentlich? Ist es ein musikalisches Zeichen, wo man hier vielleicht als Musiker oder als Sänger irgendwie ein Zwischenspiel machen musste oder vielleicht ein gewisses Instrument zupfen musste? Man weiß es nicht genau. Aber manche vermuten und sagen, dieses Selah ist ein Hinweis auf eine Atempause. So nach dem Motto, es ist eine Aufforderung, halte inne und denke darüber nach. Man könnte sagen, wann, wenn nicht hier, würde genau das zutreffen. Wir haben uns jetzt 6 Verse mit Gott beschäftigt, wer er ist, der jetzt zum Gericht auftritt oder der ein Urteil sprechen will. Und jetzt halte inne, denk drüber nach. Aber nochmal zur Klarstellung, diese Szene hier wird uns nicht deshalb geschildert, weil sie bereits geschehen ist, sondern weil sie unmittelbar bevorsteht. Nicht, weil es zu spät ist, sondern Gott wird noch kommen. Jesus wird wiederkommen und deshalb ist dieser Psalm insgesamt eine Warnung an uns. Wir sollen umkehren. Und diese ersten 6 Verse zeigen uns, Gott nimmt es mit dem Gottesdienst von seinen Leuten ziemlich genau. Er schaut nicht nur auf die äußere Form, auf Gesang oder auf den richtigen Ablauf des Gottesdienstes, sondern vor allen Dingen auf das Herz, die Motivation, die Haltung, mit der wir zum Gottesdienst kommen. Der Begriff Gottesdienst besteht ja aus 2 Wörtern, Gott und Dienst. Und natürlich bedeutet es einerseits, dass wir zusammenkommen, um Gott zu dienen. Darum geht es ja, wir wollen Gott dienen und nicht Menschen dienen. Und ich denke, einige von uns arbeiten ja in der Dienstleistungsbranche, einige sind wahrscheinlich im Verkauf tätig. Wir kennen das. Wenn es darum geht, ein Produkt an den Mann zu bringen, fragen wir uns, was gefällt eigentlich dem Kunden? Ja, wie hätte er gerne das Produkt? Und dann macht man Kundenanalysen, was braucht der Kunde eigentlich, was sollte er meinen zu brauchen und so weiter und so fort. So funktioniert ja Werbung, dass wir irgendwie aufmerksam gemacht werden sollen auf Dinge, die wir nicht brauchen. Wir betreiben also einen großen Aufwand, um festzustellen, was der Kunde möchte. Und häufig geschieht das auch mit dem Gottesdienst. Man fragt sich, wie kann der Gottesdienst passend sein für den Kunden? Aber die große Frage ist doch, ziehen wir das Pferdchen nicht falsch auf? Müssten wir beim Gottesdienst uns nicht viel mehr fragen, gefällt der Gottesdienst dem, der später den Gottesdienst auch bewerten wird und der jetzt schon bewertet? Das heißt, müssen wir uns nicht viel mehr fragen, müssen keine Kundenanalyse durchführen, was ich oder was vielleicht der andere oder mein Nachbar, der einen Gottesdienst besucht, vielleicht interessant findet, sondern wenn es ein Gottesdienst ist, der Gott dienen soll, dann wäre doch die allererste Frage eigentlich, ist Gott mit unserem Gottesdienst einverstanden? Manche meinen jetzt, okay, Gott sagt ja gar nicht viel zum Gottesdienst. Wir sagen, Gott sagt sehr wohl, was zum Gottesdienst, wie ein Gottesdienst auszusehen hat. Und deshalb denke ich, ist der Gottesdienst nicht dem persönlichen Geschmack überlassen oder der gesellschaftlichen Mode oder Trends, sondern Gott beurteilt unseren Gottesdienst. Und deshalb sollten wir uns nach ihm ausrichten. Und das ist der Grund, warum wir in unserem Gottesdienst uns an das sogenannte regulative Prinzip halten, nämlich, dass wir alles, was im Gottesdienst geschieht, muss durch Gottes Wort angeordnet oder erlaubt sein. Das ist unser Anliegen. Wir wollen Gott mit unserem Gottesdienst tatsächlich dienen, weil er uns beurteilen wird. Aber nicht nur das. Die Verse 7 bis 15 gehen weiter. Gott beurteilt nicht nur unseren Gottesdienst. Und jetzt kommt es ein bisschen heftig. Gott benötigt unseren Gottesdienst gar nicht. Das ist ein bisschen überraschend, weil Vers 7 legt da ja nochmal los. Höre mein Volk, so will ich reden. Israel, ich lege gegen dich Zeugnis ab. Ich bin Gott, dein Gott. Und dann Vers 8. Deiner Opfer wegen will ich dich nicht tadeln. Sie sind doch deine Brandopfer stets vor mir. Zur Erinnerung, für die Menschen des Alten Testaments war das unaufhörliche Opfern von Tieren, das war ein zentraler Bestandteil ihres Gottesdienstes. Ich würde sagen, genauso wie wir heute sagen würden, dass Predigt, Taufe, Abendmahl, Gebet, Lieder und so zu unserem Ablauf ganz normal dazugehören. Und jetzt sagt Gott ganz klar auf oberflächlicher Ebene, ich klage dich nicht dafür an, dass du diese Dinge nicht tust. Du tust sie. Das ist gar keine Frage. Deshalb will ich dich gar nicht anklagen. Aber dann sagt der Vers 9, ich will keinen Stier aus deinem Haus nehmen, keine Böcke aus deinen Hürden. Und da sind wir jetzt ein bisschen verwundert. Ja, was jetzt? Will Gott Opfer oder will er sie nicht? Was Gott hier tadelt, ist das Missverständnis, das den Menschen damals und uns heute oft zugrunde liegen kann. Auf den Punkt gebracht, sagt Gott, es ist in Ordnung und sogar geboten, dass ihr opfert. Aber meint bitte ja nicht, ich brauche eure Opfer. Das eigentliche Problem mit diesen ganzen Ritualen ist, dass sie uns, wenn unsere Religion nur aus Formen besteht, das Gefühl vermitteln, ich bin mit Gott im Reinen. Obwohl wir in Wirklichkeit und euch der schlimmsten Sünden schuldig gemacht haben. Gott sagt hier, ab Vers 9, ich will keinen Stier aus deinem Haus nehmen, keine Böcke aus deinen Hürden. Und dann begründet er das, warum. Er sagt, denn mir gehören alle Tiere des Waldes, das Vieh auf 1000 Bergen. Gott hat ja alles geschaffen. Wir sollten ja nicht meinen, dass wenn wir ihm etwas geben, er etwas dazu bekommt, was er nicht schon hätte. Wir brauchen also nicht so tun, als wenn wir ihm etwas geben und Gott dankbar sein müsste und wir etwas deshalb zurückverlangen könnten. Und Gott könnte genauso sagen, ich tadle euch nicht dafür, dass ihr die alten Lieder aus der Reformationszeit singt, statt die modernen Lieder. Aber eigentlich könnte er genauso sagen, ich brauche auch eure Reformationslieder nicht. Genauso wenig, wie ich Israels Tiere nicht brauchte. Warum? Wenn wir in der Bibel lesen, dann lesen wir in der Offenbarung, dass bereits ein himmlischer Gottesdienst stattfindet. Ja, da sind Älteste, die goldene Harfen haben. Also davon habe ich hier noch gar nichts gesehen bei uns. Ja, goldene Harfen und Engeln, die Gott zujubeln und die singen ein neues Lied dem Lamm. Und wir singen immer diese alten Lieder. Kurz, ich will es auf den Punkt bringen, im Himmel läuft bereits viel bessere Musik. Wir können das gar nicht toppen. Wenn wir meinen, dass wir Gott etwas bringen, Gott hat schon alles, was er braucht. Wir können ihm nichts anbieten, was er nicht bereits hat. Und überhaupt, wenn wir ihm unseren Gottesdienst bringen, dann geben wir ihm doch nur die Dinge, die er uns bereits gegeben hat. Oder Israel sollte die Tiere opfern, die Gott ihnen doch zur Verfügung gestellt hatte. Man kann gewissermaßen sagen, Gott gibt es ihnen in die eine Hand, sie wechseln es in die andere Hand und geben es ihm wieder zurück. Und genau das sollten wir nicht verwechseln. Wir machen nämlich nichts anderes. Mit all den Begabungen, die wir haben, mit unserer Stimme, mit unserem Intellekt, mit unseren musikalischen Dingen, all das, da bringen wir doch nun die Dinge zurück, die Gott uns bereits gegeben hat. Wenn wir dann meinen, Gott schuldet uns etwas, weil wir was Gutes getan haben, dann haben wir uns aber ganz, ganz kräftig verkalkuliert. Gott braucht uns nicht. Vielmehr, wir brauchen ihn. Und ich habe vorhin gesagt, Gottesdienst ist doch etwas, wo wir sagen, wir dienen Gott. Aber wenn wir hier weiterlesen, müssten wir eigentlich sagen, irgendwie scheint es umgekehrt der Fall zu sein. Gott scheint uns zu dienen. Und wir sind heute gekommen, damit Gott uns dient. Und wenn wir nicht so denken würden, ist die Frage, feiern wir dann eigentlich noch Gottesdienst? Weil Gott sagt nicht nur, wie er es nicht hätte, er sagt, ihr braucht mir gar nichts geben, aber er sagt, er will doch ein Opfer. Was will er für ein Opfer haben? Vers 14 und 15, opfere Gott Dank und erfülle dem Höchsten deine Gelübde und rufe mich an am Tag der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Gott will keine Sachen von uns, weil er sie bereits alle hat. Und vielleicht fühlt sich das auf dem ersten Moment so an, als wäre es ziemlich kompliziert, in Gottesdienst zu gehen. Was soll ich jemandem geben, der eigentlich bereits alles hat? Das ist doch so wie Weihnachten, oder? Wir beschenken uns doch gegenseitig und dabei wissen wir doch ganz genau, mein Ehepartner hat doch alles, was er braucht. Und wenn ihm was fehlt, dann kauft er sich die Sachen doch, oder? Und das macht es einmal so schwierig, an Weihnachten jemandem etwas zu schenken, der eigentlich schon alles hat. Und vielleicht kommt uns das manchmal genauso vor, und wir kommen in den Gottesdienst und fragen uns ja, wenn Gott doch alles hat, was kann ich ihm denn noch geben? Was will Gott? Was Gott will, ist Dankbarkeit und die Versprechen einzuhalten. Und ihn tatsächlich darum bitten, dass er eingreift, dass er uns hilft. Aber warum? Damit er die Ehre bekommt und wir sind diejenigen, die profitieren. Gott bekommt die Ehre und wir sind diejenigen, die dankbar sein dürfen. Gott braucht unseren Gottesdienst nicht. Aber der große Unterschied ist, er will ihn. Er will ihn. Die Frage, die sich ja uns manchmal stellt, wenn er sie nicht braucht, ja, dann kann ich es doch glatt sein lassen. Aber als Vater oder als Mutter kannst du dir das vielleicht gut vorstellen, wenn du im Haus arbeitest oder wenn du in der Küche arbeitest. Ich vermute mal, dass deine zweijährige Tochter oder dein zweijähriger Sohn nicht eine große Hilfe sein werden, wenn du irgendeinen Schrank aufbaust oder wenn du irgendwelche Sachen renovierst oder einen Kuchen backst. Sie werden das vielleicht noch ein bisschen komplizierter machen. Ja? Sie werden nicht eine große Hilfe sein. Und trotzdem würden wir sagen, es ist eine große Freude für uns, wenn sie mitarbeiten und dazu beitragen. Wir hätten sie nicht nötig gehabt, aber wir wollen sie dabei haben. Man kann so sagen, Gott hat unseren Gottesdienst nicht nötig. Wir würden uns etwas einbilden, zu sagen, Gott kann ja heute eigentlich ganz schön dankbar sein, dass wir uns hier auf den Weg gemacht haben, um nach Gießen zu kommen. Ja, diese Fahrt, die wir auf uns genommen haben, um hier unter seinem Wort zu sitzen. Es ist andersherum. Wir können sagen, wir können dankbar sein, dass Gott uns mit seinem Wort, mit dem Abendmahl, mit der Taufe, all diese Dinge dient Gott zunächst uns. Und wir irren uns, wenn wir meinen, wir würden Gott etwas Besonderes tun. Und ich denke, dass dieses Thema wirklich ein Problem ist, gerade auch in unserer Zeit, gerade auch in all den Diskussionen über die Frage, was ist ein richtiger Gottesdienst? Und es ist gut, denke ich, biblische Formen des Gottesdienstes zu haben, einen Ablauf, der theologisch begründet wird und biblisch begründet wird, eine gottesfürchtige Musik, all das ist sicherlich richtig. Nur wir sollten nicht meinen, dass das ausreicht. Mit all unseren Stimmen, mit all unseren Bekenntnissen können wir doch diesen herrlichen, heiligen Gott nie wirklich vollkommen darstellen. Wir sollten nicht meinen, dass Gott uns braucht, aber wir wollen uns immer wieder daran erinnern, ob privat in unserer persönlichen stillen Zeit oder als Familie oder auch gemeinsam im Gottesdienst als Gemeinde, wir sollten unser Bestes geben, weil Gott unser Bestes verdient hat, aber nicht, weil er es nötig hat. Das können wir auch gar nicht. Wir brauchen es auch gar nicht. Und was ich so schön finde, Gott hat sich bereits selbst darum gekümmert, um das perfekte Opfer. Weil mit Jesus Christus hat er sich doch ein Opfer geschaffen, das ihm tatsächlich wohlgefällt. Wo er sagt, dieses Opfer ist ausreichend. Dieses Opfer erfüllt alle Kriterien. Vollkommen rein, vollkommen gerecht. Und wenn wir heute zum Gottesdienst zusammenkommen, dürfen wir wissen, wir kommen im Bewusstsein dieses Opfers zusammen. Jesus Christus hat sich hingegeben als das Opfer. Er ist der hohe Priester, stellvertretend für uns. Und jetzt haben wir Zugang zu Gott, dem Vater. Also, Gottesdienst ist eine gefährliche Sache, weil Gott unseren Gottesdienst genau beurteilt, aber auch, weil Gott unseren Gottesdienst gar nicht nötigt hat. Und das bringt uns in die Gefahr, nämlich zu meinen, wir könnten Gott etwas geben. Noch ein drittes kommt dazu. Gottesdienst ist deshalb eine gefährliche Sache, weil Gott deinen Gottesdienst trotzdem beansprucht. Der letzte Punkt hat deutlich gemacht, Gott braucht unseren Gottesdienst nicht. Und der letzte Punkt soll jetzt deutlich machen, Gott will aber unseren Gottesdienst. Ja, während Gott sich in dem letzten Punkt gegen die gewendet hat, die den Gottesdienst nur formal durchführen, wendet er sich jetzt gegen eine andere Gruppe von Menschen, nämlich gegen die Heuchler. Vers 16. Zu dem Gottlosen aber spricht Gott, was zählst du meine Satzungen auf und nimmst meinen Bund in deinen Mund, da du doch Zucht hast und meine Worte verwirfst. Die Worte zu den Gottlosen scheinen für uns vielleicht eine zweite Gruppe von Menschen zu sein. Das sind ja die anderen, das sind ja nicht wir. Wir sollten aber uns in Erinnerung rufen, dass Gott immer noch sein Volk hier im Blick hat. Das heißt, jetzt tadelt er den Einzelnen, der vielleicht äußerlich zum Bund Gottes dazugehört, den Einzelnen, der aber nicht nach Gottes Worten lebt. Offenbar war nicht jeder, der zur Bundesgemeinschaft dazugehört hatte, auch Gottes Worten gehorsam. Und ich denke, so wie es ist auch heute, in der Mitte von der Gemeinde gibt es Menschen, die vielleicht nicht theoretische Atheisten sind, vielleicht aber praktische Atheisten sind, die quasi so leben, als ob es Gott gar nicht gäbe. Und genau an diese Menschen hat Gott eine Botschaft. Ja, die Menschen reden und sind äußerlich vielleicht nicht erkennbar im Gottesdienst, weil sie die Worte mitsprechen. Ja, du nimmst meine Worte in deinen Mund. Meinen Bund nimmst du in deinen Mund. Zählst die Satzungen auf. Sagst die Bekenntnisse auf, sprichst das Vaterunser mit. Und dann kommen diese harte Worte von Gott in den Versen 18 bis 20. Dort steht, siehst du einen Dieb, so freundest du dich mit ihm an. Und mit Ehebrechern hast du Gemeinschaft. Deinen Mund lässt du Böses reden und deine Zunge knüpft Betrug. Du sitzt da und redest gegen deinen Bruder, den Sohn deiner Mutter verleumdest du. Man kann sagen, Gott spricht hier die verschiedenen Gebote, der 10 Gebote an. Merkt ihr das? Du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht falsch Zeugnis reden. Du sollst nicht stehlen. All diese Dinge werden hier erwähnt. Aber wenn man jetzt ganz genau liest, könnte man sagen, naja, diese Gebote sprechen nicht mal genau davon, dass du nicht stehlen sollst oder nicht Ehe brechen sollst. Das wäre ja ziemlich offensichtlich. Seht ihr mit mir, dass das sogar noch ein bisschen weiter geht? Vers 18, dort steht, siehst du einen Dieb, so freundest du dich mit ihm an und mit Ehebrechern hast du Gemeinschaft. Er sagt gar nicht, du bist vielleicht selbst der Ehebrecher, du bist selbst der Dieb, sondern du bist in der Gemeinschaft, du bist in Freundschaft mit diesen Leuten. Du hast dich mit ihnen eingelassen. Du hängst mit ihnen ab. Dir gefallen vielleicht den die Lebensanstellungen von diesen Leuten, ihre Geschichten. Und die Bibel ist also, wenn man so will, sogar noch schärfer als hier die 10 Gebote, wenn man so will. Du hast vielleicht Interesse daran. Nicht, dass du es tust, sondern du bist gar nicht so abgeneigt. Und wenn wir ganz, ganz ehrlich sind, müssen wir sagen, es gibt niemanden von uns, dem man wahrscheinlich nicht vorwerfen könnte, dass er eben nicht genau das praktiziert, oder? Wir bekennen alle am Sonntag das Glaubensbekenntnis. Wir singen die Lieder. Und am nächsten Sonntag, womit beginnen wir immer wieder? Wir beginnen wieder mit einem Sündenbekenntnis. Wir haben es wieder nicht geschafft. Gewissermaßen gehören wir alle dazu. Aber wir sollten noch ein bisschen genauer hinschauen. Vers 17 sagt uns, ja, du nimmst meine Satzungen und nimmst meinen Bund in deinen Mund. Aber, Vers 17, du hast doch Zucht. Meine Worte verwirfst du. Ja, der Begriff von Zucht oder Zurechtweisung kommt ja immer wieder in den Sprüchen vor. Was heißt das genau? Man kann sagen, das ist Erziehung oder Korrektur. Man kann sagen, das zu hassen, was Gott sagt, dass es im Wesentlichen darum geht, Gottes Worte hinter sich zu werfen. Und wenn man etwas hinter sich wirft, den Rücken zuwendet, dann bedeutet das, man hat das gar nicht mehr im Blickfeld. Aus den Augen, aus den Sinn so ungefähr. Und wir hatten letzte Woche ja bei uns in der Gemeinde eine Mitgliedschaftsaufnahme. Und so eine Mitgliedschaftsaufnahme ist ja auch immer eine Gelegenheit, dieses Versprechen zu hören. Ihr habt gehört, das sind, glaube ich, 4 Punkte gewesen, die jetzt wieder mal neu versprochen worden sind oder wozu man sich bekannt hat. Und wenn wir diese Zustimmungen hören, dann hören wir hoffentlich auch immer so zu, dass wir sagen, ja, das sagt jetzt nicht nur die Person, die jetzt vorne steht, sondern das Versprechen habe ja auch ich abgegeben. Und mich interessiert jetzt besonders die 4. Formulierung. Ich weiß gar nicht, ob die euch bewusst ist, aber das ist immer so die härteste Formulierung, finde ich dann so. Dort steht dann, und das versprechen wir als Gemeindemitglieder, versprichst du, dich den Ermahnungen und der Zucht zu unterwerfen, wenn du dich, wovor Gott dich gnädig bewahren möge, in der Lehre oder in deinem Leben fehlverhältst. Das ist genau das, worum es hier geht. Und wenn wir das verwerfen, diese Korrektur, diese Zurechtweisung von unseren Mitgeschwistern, von unseren Ältesten, dann geht es immer weiter. Aber das ist genau der Punkt. Vers 17 beginnt dort. Wenn wir Korrektur und Zurechtweisung nicht mögen, dann offenbaren wir, dass wir eine geringe Meinung über Gott haben. Und dann kommt Vers 21. Dort steht, und das sagt Gott, das alles hast du getan und ich habe geschwiegen. Wir meinen ja manchmal, wenn jemand schweigt, dann ist er schon damit einverstanden. Ne? Wie der Schwabe wahrscheinlich sagt, nichts gesagt ist Lob genug, so ungefähr. Wenn Gott nicht redet, ist das schon in Ordnung. Und genauso denken wir manchmal auch. Wenn Gott nicht eingreift, er hätte ja eingreifen können, dann scheint er mit meinem Lebensstil ja schon ziemlich einverstanden zu sein. Und hier korrigiert Gott diese Sichtweise und sagt, du denkst, ich bin so wie du? Du schweigst vielleicht, weil du damit einverstanden bist. Bei mir ist das nicht so. Gottes Geduld wird hier verwechselt mit seiner Erlaubnis. Und leider ist die Gemeinde Gottes voll von Menschen, die Gott bekennen mit ihrem Mund, aber Gott verwerfen mit ihrem Leben. Und das ist sicherlich immer wieder auch mal Futter für Skandalblätter, wo der christliche Glaube auch in Verruf gebracht wird. Und manchmal auch auf theologischer Ebene, dass man sagt, ja, Christus ist mein Retter, aber er ist nicht mein Herr. Man kann sozusagen von ihm erlöst werden, aber in einer gehorsamen Jüngerschaft leben und ihm nachfolgen, das ist nicht notwendig. Das ist eigentlich eine irrige Vorstellung, man könnte gerechtfertigt werden, ohne wiedergeboren zu sein. Und um es klar zu machen, natürlich, Christen können sündigen und sie können nicht nur sündigen, sie sündigen auch. Aber was sie nicht sein sollen, ist Heuchler. Und darum geht es hier in diesem Abschnitt. Christen, das möchte ich klarstellen, Christen erkennt man nicht an ihrer Sündlosigkeit. Darum geht es nicht, sondern an ihrer Buße. Und auf der ganz persönlichen Ebene kann man sagen, der Psalm macht klar, und stellt eigentlich die Verbindung von diesem engen Gottesdienst und von diesem weiten Gottesdienst her. Das, was du die ganze Woche über tust, steht sehr wohl in einer Beziehung und Verbindung mit dem, wie du am Sonntag Gottesdienst feierst. Und ich denke, es ist gerade vielleicht für viele von uns eine Herausforderung, weil wir uns als Gemeinde vielleicht auch gerade auch nur am Sonntag sehen. Das ist manchmal ganz hilfreich, wenn man sich mit Geschwistern aus der Gemeinde auch die Woche über sieht, einfach auch, um auch Anteil zu nehmen am Leben. Aber hier macht Gott deutlich, der Gottesdienst ist nicht nur, wenn wir am Sonntag zusammenkommen. Er mag vielleicht beginnen hier, Aber er endet nicht dort, sondern geht mit in den Alltag. Und ich finde, eine Gemeinde hat das ganz schön zum Ausdruck gebracht. Sie hat am Ausgang ihres Gebäudes, also quasi wenn man von innen des Gebäudes rausgehen würde, hat sie eine Überschrift angebracht, nämlich Ausgang zum Gottesdienst. Man kann sagen, auf der anderen Seite Eingang zum Gottesdienst, aber dann hast du, wenn du rausgehst, dann nach dem Ende des Gottesdienstes den Hinweis Ausgang zum Gottesdienst, weil dann geht es weiter. Dein Leben ist Gottesdienst. Und so kommen wir mit Vers 22 und Vers 23 zum Schluss dieses Psalms. Und hier fasst David nochmal alles zusammen und sagt jetzt und dringt darum. Deshalb sagte ich, es ist noch kein Urteil, das gesprochen ist, sondern eine Warnung, die ausgesprochen ist. Und David sagt, seht doch das ein, die ihr Gott vergesst, damit ich eben nicht hinwegraffe und keiner rettet. Und stellt dann nochmal klar, wer Dank opfert, der ehrt mich. Und wer seinen Weg recht ausrichtet, dem zeige ich das Heil Gottes. Also in diesem Psalm hat Gott sich zwei Menschen vorgenommen. Nämlich einerseits den, ich sag mal, den Traditionalisten, der einfach einer Tradition folgt, einem Gottesdienst folgt. Und dann dem Heuchler. Und beide sind es, die Gott vergessen nach Vers 22, die ihr Gott vergesst. Die einen spulen einfach ein Programm ab und achten nicht mehr bewusst auf das, wie Gott gefeiert werden soll, ganz im Geist und in Wahrheit, mit Herz und Verstand. Und die anderen vergessen Gott und vergessen, dass Gott ein moralischer Gott ist, der sich nicht verspotten lässt, der die Sünde richten wird. Und jetzt mit diesem Psalm erinnert Gott uns daran, dass wir all diese Dinge aufmerken sollen, einsehen sollen, umkehren sollen. Gott will kein Gericht vollstrecken an seinem Volk. Er sucht vielmehr Anbeter. Das haben wir vorher in Johannes Kapitel 4 gelesen. Gott sucht Anbeter. Und deshalb soll uns dieser Psalm 50, ich weiß, wir haben viele Psalmen, die auch eher tröstender sind und so, aber dieser Psalm 50 soll uns tatsächlich wachrütteln und auch nochmal neu ausrichten auf Gott. Und jetzt hatte ich ganz am Anfang gesagt, der Gottesdienst ist eine gefährliche Sache. Ja, das ist er. Aber der Gottesdienst, er muss gar keine gefährliche Sache sein. Warum nicht? Der Hebräerbrief greift immer wieder auch auf diesen alttestamentlichen Gottesdienst zurück. Und dann steht dort in Hebräer Kapitel 4, Vers 16. Und hier merken wir, er bleibt nicht bei dieser gefährlichen Sache stehen, sondern dort lädt uns der Hebräerbrief ein. So lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu rechtzeitiger Hilfe. Warum ist das möglich? Weil Christus das Opfer den Weg freigemacht hat. Und deshalb müssen wir auch nächste Woche nicht Angst haben, wenn wir zum Gottesdienst kommen. Wir können mutig kommen, können mutig auch wieder unsere Schuld bekennen und mit neuer Kraft, mit neuer Zusicherung in den allgemeinen Gottesdienst gehen. Amen.